So, ich wäre soweit. Einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Ich freue mich, unter euch sein zu dürfen. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut und ich freue mich auch, heute da sein zu können und zu dürfen und mit euch diesen besonderen Tag irgendwie mitgestalten zu dürfen. Ein Tag, der zur Ehre Gottes sein soll, sowie unser ganzes Leben. Und das soll unser Fokus sein, unser Ziel, so wie die Heilige Schrift uns eben dieses Ziel vor Augen hält und auch gibt. 30 Jahre schon gibt es die Gemeinde zu Liebstadt. Der Bruder hat schon vorhin gesagt, 30 Jahre sind viele. Wenn wir noch 5 hinzufügen würden, dann wäre es genau mein Alter. Man sieht schon, also 30 Jahre sind schon sehr viele. 30 Jahre gibt es die Gemeinde, vor 30 Jahren wurde die Gemeinde gegründet. Also kann man es sehen wie das Geburt eines Kindes. Und wir können heute dann ein Kind betrachten oder ein Mensch, der 30 Jahre geworden ist. Und es ist immer dann die Frage für die Eltern, wenn sie die Kinder betrachten und sehen, wie sie gewachsen sind, sind sie zufrieden mit dem, was sie sehen? Sind sie zufrieden mit dem Wachstum des Kindes? Sind sie zufrieden mit dem Verlaufes? Sind sie zufrieden mit dem Weg des Kindes? Sind sie zufrieden mit dem, wie die Zukunft aussieht mit diesem Kind? Das sind Fragen, die Eltern beschäftigen, ich denke, bis zu ihrem Lebensende. Wir aber haben einen Vater, der ewig lebt und der uns eben zum Leben erweckt hat in Jesus Christus. Aber mehr dazu werden wir noch sehen. Worüber kann man predigen an so einem Tag? Stellt man sich die Frage, 30 Jahre Gemeinde, Gemeindejubiläum, worüber soll man predigen? Was denkt ihr? Was wäre angebracht an so einem Tag? Über Jesus zu predigen, das ist immer richtig. Natürlich, ja. Worüber könnte man noch predigen? Über den Gründer der Gemeinde, welcher Christus Jesus auch wäre. Wie ihr seht, ist es nicht einfach, ein Thema zu finden, worüber man predigen könnte. Deswegen habe ich überlegt, ich wähle etwas, was eben zur Ehre Gottes auch in diesem Sinne geschrieben worden ist. Ich habe keinen Text in diesem Sinne, kein Vers, kein Kapitel, ich habe einen Brief mir ausgewählt und versuche eben anhand dieses Briefes uns durch diesen Tag zu führen und etwas eben in Erinnerung zu rufen. Also ihr dürft diese heutige Predigt als eine Erinnerung über das, was ihr schon wisst, als Ermutigung für den aktuellen Tag, aber auch für die Zukunft. Und wir lassen eben Gott zu uns reden durch sein Wort. Den Brief, den ich ausgewählt habe, ist der Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein Brief, so kann man sagen, welcher in besonderer Art und Weise zum Preis der Herrlichkeit Gottes geschrieben worden ist. Es ist ein Brief, das den auch zum Lob Gottes einstimmen lässt, wenn man diesen Brief liest. Deshalb finden wir schon zu Beginn des Briefes ein Vers, der lautet: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 1, 3. Also schon zu Anfang: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Doch was ist mit der Herrlichkeit Gottes gemeint? Und wie wirkt sie sich aus, beziehungsweise welche Auswirkung hat sie auf uns und unsere Beziehung zu Gott? Denn wir hatten eben gesagt, dass ein Brief zum Preise der Herrlichkeit Gottes geschrieben worden ist. Und die Herrlichkeit Gottes sollte auch eben unser Ziel sein, als Kinder Gottes. Doch was ist die Herrlichkeit Gottes? Und wie wirkt sie sich aus? Welche Auswirkung hat sie eben auf unser Leben, auf unsere Beziehung zu Gott? Das Wort Herrlichkeit, das zugrunde liegende Wort griechisch betrachtet, doxa, ist das Pendant für das hebräische Wort kabod. Sich damit auskennen kann eben die Bedeutung von Erscheinung mit der daraus resultierende Ehre oder Anerkennung, welche jemandem oder etwas bzw. empfängt oder erhält, bedeuten. Oder das kann einfach die Anerkennung und das Gewicht, welche jemandem oder etwas beigemessen wird. So könnte man das übersetzen. Also entweder oder beides zusammen. Ja, Erscheinung mit der daraus resultierenden Ehre oder Anerkennung, welche jemandem oder etwas erhält bzw. empfängt. oder einfach die Anerkennung oder das Gewicht, welche jemandem oder etwas beigemessen wird. Manchmal spricht man von Schwere. Herzlichen Dank, das hat mir eben auch gefehlt. Nun, das ist das, was die Begrifflichkeit eben ist. Doch wozu führen diese Wörter oder wozu führen eben diese Definitionen, das, was wir eben gehört haben? Sie führen dann entweder zum Lob oder zum Nichtlob. Das ist die Folge. Ja? Zum Lob oder zum Nichtlob. Ja? Bei uns unten in Schwaben sagt man, kein Lob ist Lob genug. Ja? So denken die Schwaben unten. Ja? Aber Spaß zur Seite, entweder führt das, was wir gehört haben, zum Lob oder zum Nichtlob. Ja, nichts dazwischen, das gibt es. Dabei spielen aber noch gewisse Dinge eine wichtige Rolle. Zum Beispiel die Erkenntnis, die man über die Person oder über dieses Etwas eben hat. Oder auch unsere innere Haltung, unsere Gesinnung, die spielen eine wichtige Rolle darüber, wie wir dementsprechend auf diese Person oder auf dieses Etwas reagieren. Das ist logisch, können wir alles nachvollziehen. Also nicht nur das, was die Person ist oder dieses Etwas, sondern auch unsere Erkenntnis über die Person oder die Sache und unsere innere Haltung spielen eine Rolle, wie wir dementsprechend reagieren. Und wichtig ist, dementsprechend reagieren. Dem der Person gemäß, dem Etwas gemäß. Nun, ihr werdet euch die Frage stellen, schön, sehr interessant, aber was zu aller Welt hat das jetzt mit uns heute zu tun? Nun, in Bezug auf Gott beschreibt die Herrlichkeit Gottes zum einen die Erscheinung, die aus ihm ausgeht und mit seiner Person, mit seinem Wesen einhergeht bzw. ihn begleitet und die daraus resultierende Aufmerksamkeit, die Ehre, die Anerkennung und das Gewicht, welche er von seinen Geschöpfen eben empfängt. Logisch wiederum. Aber unabhängig davon aber auch von dieser Erscheinung, welche seinem Wesen entspringt, bewirken sowohl seine Taten als auch die Erkenntnis über ihn, also die Erkenntnis über Gott, unabhängig von dieser Erscheinung, bewirken beides, also seine Taten und die Erkenntnis seiner selbst, sprich nicht nur seines Wesens, sondern auch dessen, wer er ist. Wer ist Gott? Nämlich den Alleinwahren, den Souveränen, den Allmächtigen Gott, der Allerhöchste, also die höchste Instanz überhaupt, der über alles und jeden herrscht, über Tod und Leben. Und eben diese Sachen, die Erkenntnis darüber und das Wissen über seine Taten, führen wiederum zur Anerkennung, zur Ehre, zu einem bestimmten Gewicht, welche ihm gebühren. Und mit welchen man ihm dementsprechend begegnet. So dass sowohl die Erscheinung, die wir betrachtet haben, als auch die Erkenntnis über Gott selbst eben das eine und dasselbe bewirken. Nämlich was? Die entsprechende Anerkennung. Die entsprechende Ehre. Das dementsprechende Gewicht, welches man Gott beimisst. Und das entscheidet darüber, wie wir Gott begegnen und wie wir auf ihn hören oder auch nicht, ob wir ihn loben oder eben auch nicht. Logisch bis jetzt, zumindest aus meiner Sicht. Nun, die Folge ist wiederum den Lobpreis seiner Person, den Lobpreis seines Tuns, seiner Herrlichkeit. Den Lobpreis aber, was ist das? Was ist Lobpreis? Wir hören viel davon, von Lobpreis in der Gemeinde, von Lobpreis bei dem und dem Treffen. Was ist aber Lobpreis im Sinne Gottes? Nun, kurz zusammengefasst, den Lobpreis aber, das ist die anerkennende, die dankbare und die dankende, zum Ausdruck kommende Haltung des erlösten Gotteswesen und Taten gegenüber. Das ist Lobpreis. Das ist das, was man unter Lobpreis versteht. Dies insbesondere aufgrund der von Gott in und durch Jesus Christus bewirkten Erlösung aus Gnade. Das führt eben zu dieser Haltung, die so zum Ausdruck kommt. Paulus spricht davon, dann heißt es für mich Frucht der Lippen. Ja, das kommt zum Ausdruck, das ist diese Haltung dann. Im Epheserbrief wird uns das Geheimnis des Willen Gottes in Christus Jesus geoffenbart. Das wisst ihr, die ihr den Brief schon gelesen habt. Warum spreche ich aber jetzt hier vom Geheimnis des Willen Gottes in Christus Jesus? Ist es von Bedeutung an eben diesem Tag? Jedenfalls wird uns dieses Geheimnis im Epheserbrief geoffenbart. Sowohl dieses Geheimnis seines Willens, die Offenbarung dieses Geheimnisses, die Erfüllung dieses Geheimnisses, haben für Ziel den Preis der Herrlichkeit Gottes. Haben eben das Ziel, den Preis der Herrlichkeit Gottes. Wir haben gesehen, was Herrlichkeit ist und was Lobpreis bedeutet, und das Ziel ist eben das. Was bedeutet das? Nun, als Heiliger, Allmächtiger und allein wahrer Gott, Schöpfer aller Dinge, soll innerhalb seiner Schöpfung was? Ein ihm entsprechenden Zustand widerspiegelt werden. Das ist doch logisch, oder? Das ist doch logisch. Alles muss ihm entsprechen. Diesen Zustand muss ihm entsprechen, denn er ist der, der er ist, und zwar in göttlicher Ordnung. Was ist aber das Problem? Gewiss sind nicht alle unter uns mit dem Geheimnis Christi vertraut. Aber trotzdem kann man verstehen und nachvollziehen, was gesagt wird. Weil Gott so ist, wie er ist, sollte ein Zustand herrschen, welchen ihm entspricht. Und dieser Zustand herrschte zu einer Zeit. Da dieser Zustand aber, wie wir wissen, durch Ungehorsam, durch Sünde und Tod gestört wurde und die Schöpfung so der Knechtschaft verfiel, soll nun diesen gottentsprechenden Zustand wiederhergestellt werden. Warum und wozu? Damit Gott wieder die ihm gebührende Stellung, Anerkennung, Ehre, Gewicht und Lobpreis empfängt. Das ist das Ziel. Und jeder von uns, der an Gottes Stelle wäre, würde es sich wünschen. Ja? Wenn ich Gott wäre und hätte alles geschaffen und wäre so, wie ich bin, dann würde es mir wünschen, dass dementsprechend alles auch mir entspricht. Das ist doch klar, oder? Das kennt jeder von euch, auch in seinem Beruf, in seiner Familie. Man wünscht sich schon irgendwie, dass das, was man eben ist, das, was man tut, auch ihm entspricht. Ja? Wenn man ordentlich ist, wenn man korrekt ist, dann möchte man auch seine Arbeit so tun. Man erzieht auch seine Kinder dementsprechend und freut sich, wenn seine Kinder auch dementsprechend sind. Das ist doch logisch. Ja, können wir alles nachvollziehen. Also, diesen Zustand innerhalb der Schöpfung soll wiederhergestellt werden. Alles schön und nett, Claude, sehr interessant, diese Geschichte, aber was hat das wieder mit uns zu tun? Verstehe ich, kann man sich die Frage stellen. Später aber die Antwort dazu. Nun, dies soll aber nach dem Ratschluss Gottes wie geschehen? Wie soll diesen Zustand wiederhergestellt werden, der Gott verherrlicht, wo Gott eben die Ehre bekommt, welche ihm gebührt. Wie soll das geschehen? Gott in seiner Weisheit hat es entschieden, hat es für gut gehalten, in seinem Ratschluss, das über ein einziges Werk zu bewirken oder zu vollbringen, nämlich durch das Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. So soll das geschehen. Und zur Fülle der Zeit erfüllt werden und somit für jeden sichtbar und spürbar. Das ist das Ziel, das ist der Ratschluss Gottes, das ist das Geheimnis, was Paulus uns offenbart im Epheserbrief. Ich habe gesagt, das soll durch das Werk Christi geschehen. Das soll zur Fülle der Zeit erfüllt und für jeden sichtbar sein. Das bedeutet, dass es noch nicht so der Fall ist. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Welt betrachten und uns herum, wenn wir uns selbst betrachten, unser Leben, dann müssen wir feststellen, das ist noch nicht der Zustand, den Gott entspricht. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir einfach feststellen, das ist nicht der Zustand, den Gott entspricht, vor allem, wenn wir Gott kennen. Also fehlt noch etwas. Es ist zumindest noch nicht so sichtbar. Aber es kommt noch. Bis dahin aber soll diesen Zustand zuerst in den Erlösten, in der Gemeinde Christi Jesu, zu welcher wir aus Gnade gehören, eben wiederhergestellt werden, sichtbar und spürbar werden. Also, wir sind die Ersten, in denen diesen Zustand wiederhergestellt werden und Gott eben diese Stellung, dieses Gewicht, diese Anerkennung, diese Ehre bekommt, welche ihm gebühren. So ist es vorgesehen. das ist das Ziel. Nun, ihr habt viel von mir gehört. Wir wollen es vielleicht doch von jemandem hören, der besser davon versteht. Und der so zu uns spricht durch den Geist Gottes, indem er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Dass wir heilig und tadellos sind vor ihm in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Er kommt wieder zurück. Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber das ist quasi das, was ich vorhin versucht zu erklären. In ihm, sprich in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in dem Himmel ist und das, was auf der Erde, in ihm. Und in ihm, das ist wiederum in Christus Jesus, haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm, in Christus, seid auch ihr. Ihr, die ihr hier seid und an Christus glaubt. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. So viel Theologie, ich weiß, aber etwas Grundlegendes und Fundamentales. Wir finden also in dem, was ich gerade gesagt habe und gelesen habe, verschiedene Dimensionen. Und das ist wichtig, dass wir auch diese Dimensionen erkennen und wahrnehmen. Nun, wir finden diese Dimensionen, die thematisiert werden, wobei die göttliche die bestimmende Dimension ist. Das heißt, wir sehen die Auswirkung von Gottes ewigem Vorsatz, von Gottes ewiger Vorherbestimmung, von Gottes aktiven Handeln, von der harmonischen und ordentliche Zusammenarbeit der Gottheit auf das Sichtbare, auf das, was geworden ist, auf das Leben des Gläubigen. Genau diese Dinge vor Augen habend, möchten wir uns jetzt schon oder jetzt speziell dem Epheserbrief wenden und durch das Wort zum Preise der Herrlichkeit Gottes so geheiligt werden. Denn wir hatten gesehen oder gelesen, dass er dies, damit wir heilig und tadellos vor ihm sind, in Liebe. Eine kurze Pause zum Nachdenken und zum Atmen. Die göttliche Dimension. Im Epheserbrief wird uns die Gottheit und ihr Wirken vor Augen geführt. In diesem Text, das wir gerade gesehen haben, wird uns die Gottheit quasi auch dargestellt. Dabei wird uns was vorgestellt? Es wird uns Gott der Vater als die zentrale Persönlichkeit der Gottheit präsentiert. Das erkennen wir, wenn wir den Brief lesen. Gott der Vater ist die zentrale Persönlichkeit der Gottheit. Innerhalb der Gottheit wird eine Ordnung sichtbar, welche von ihm, also von Gott dem Vater, bestimmt wird und sich auf die Schöpfung überträgt und auswirkt. Das sehen wir, wenn wir den Brief lesen, wenn wir aber auch alles sehen, was Gott tut. Es wird eine gewisse Ordnung sichtbar, die sich auswirkt auf alles, was er tut, auch sogar in seiner Gemeinde. Ja, gibt es gewisse Aussagen dazu. Gott, der Vater, ist sozusagen der Taktgeber. Alles geschieht nach dem Ratschluss seines Willens, in der Kraft seiner Macht. Und er ist auch die Ursache unserer Errettung. Er ist der Grund, weshalb wir heute hier sitzen, die wir an Christus glauben. Er ist die Ursache unserer Errettung. Nun, dieses sein Wille hat er in Weisheit und die Einsicht, sagt uns eben den Brief, in dem Christus zusammengefasst. Zum Preise seiner Herrlichkeit hat er sich vorgenommen, den Zustand, dem ihm entspricht, also seinem heiligen und majestätischen Zustand, wiederherzustellen in dem Geschaffenen. Doch man muss sich dann die Frage stellen, was ist diesen Zustand und was soll wiederhergestellt werden? Wovon sprichst du die ganze Zeit und was zu aller Welt hat es mit uns zu tun, mit dem heutigen Tag? Was soll wiederhergestellt werden? Wiederhergestellt werden soll die göttliche Ordnung innerhalb der gesamten Schöpfung. Indem Gott alles Christi Füße unterwirft, Christus als Haupt aller Geschöpfe setzt, er als Haupt Christi wird das eben geschehen. Was steht diesbezüglich in der Schrift? Die, gemeint ist die Macht seiner Stärke, hat er in Christus, also Gott, in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Denn, an einer anderen Stelle steht es geschrieben, er muss herrschen, von Christus ist die Rede, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles ihm unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Logisch, oder? Damit Gott alles in allem ist. Und das sagt uns Gottes Wort. Es ist wichtig für uns als Gläubige, wenn wir die Schrift Gottes lesen, dass wir gewisse Zielsetzungen vor Augen immer haben, damit wir auch das, was wir lesen, richtig einschätzen können, damit wir auch eben verstehen, warum eben Gott dies und jenes von uns fordert, aus welchem Grund, wozu. Das ist bedeutend, denn nur wenn wir dies begriffen haben, können wir auch mit der dementsprechenden wirklich Festigkeit und Entschlossenheit auch eben Christus nachfolgen. Das ist unabdingbar. Es ist unabdingbar. Was soll wiederhergestellt werden? Zudem. Nun, die Beziehung zwischen ihm und dem Menschen, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen soll wiederhergestellt werden, indem er den Menschen in und durch Christus in einem ihn entsprechenden in Bezug auf die Schöpfung, auf alle Geschöpfe, aus allen Geschöpfen, sondern in Bezug auf den Menschen. Natürlich. Sag ich das oder wer sagt das? In der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also sehen wir, dass Gott eben diesen Zustand der Heiligkeit auch wiederherstellen möchte zwischen dir und ihm, zwischen mir und ihm. Das ist ein Ziel, das Gott verfolgt hat in Christus Jesus und den er auch eben am Ende der Tage zur Fülle auch komplett dementsprechend erfüllen wird. Die Gottheit. Wir haben gesehen Gott den Vater. Innerhalb der Gottheit finden wir weiter den Sohn. Welcher ist Jesus Christus? Welche Rolle spielt Christus unter anderem in dieser Gottheit und bei dem, was geschieht, wovon wir gehört haben? Nun, Jesus Christus ist das Mittel, der Mittler und den Weg, durch welchen Gott der Vater seinen Wille verwirklicht, nach Epheser 3,11, wie geschrieben steht. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Was kommt in dem, was ich gesagt habe, noch weiterhin zum Ausdruck? Ich weiß, es ist viel Theorie, doch ihr werdet sehen, wozu diese viele Theorie eben dient. Gott hat es für richtig erachtet, uns diese viele Theorie zu geben. Darum hat man auch so ein dickes Buch. Was noch zum Ausdruck kommt, sind folgende Wörter. Erlösung, Stellung und Berufung. Erlösung, Stellung und Berufung. Nun, die hier angesprochenen Erlösung, Stellung und Berufung gelten nicht nur für einen christusgläubig gewordenen Juden, das ist auch wichtig für uns, besonders für uns, die wir nicht Juden sind, sondern das gilt auch für Nicht-Juden, welche ebenfalls an Christus glauben. Du magst sagen, das ist doch klar für mich. Doch so ganz klar ist es nicht gewesen von Anfang an. Und so ganz klar ist es nicht für jeden. Was sagt aber die Schrift dazu? Die Schrift sagt, die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium. Und zu den Nationen gehören wir. Es ist immer Gottes Plan, von Anfang an Gottes Wille gewesen, dass seine Gemeinde sowohl aus gläubigen Juden als auch gläubigen Nichtjuden besteht. Und es ist keine neue Entscheidung, wie es manchmal propagiert wird, weil die Juden damals Jesus Christus abgelehnt haben. Sagt man manchmal, ja, weil die Juden ihn abgelehnt haben, deswegen. Nein, eben nicht. Es ist immer Gottes Wille gewesen und Gottes Plan. Dass ihr hier zu Lippstadt, wir aus Reutlingen-Tübingen zusammen zu Gottes Volk, zu seiner Gemeinde gehören, ist nicht die Folge oder das Ergebnis eines unerwarteten Verlaufs der jüdischen Geschichte. Das muss klar sein, sondern es ist feste, souveräne und gewollte Absicht Gottes. Es ist schön, es zu wissen. Es ist wichtig für unseren Glaube, für das Heilgewissen. Es ist keine neue Entscheidung, nur weil irgendetwas schief gelaufen wäre. Nein, es ist stets Gottes Wille gewesen, wie wir vorher gehört haben. Weiter sehen wir innerhalb der Gottheit den Heiligen Geist. Er ist die unsichtbare und die treibende Kraft, welche Gottes Wille vollbringt. Er ist derjenige, der Gott und Christus verherrlicht. Und darin kann man erkennen, wo der Heilige Geist am Werk ist. Werden Gott und Christus verherrlicht oder nicht? Er ist derjenige, der Gott und Christus seinen Knechten offenbart und die Kraft, die in ihnen, in uns wirksam wird, wenn wir zum Glauben an Christus kommen. Und er ist derjenige, der schließlich uns für den Tag Christi markiert und bewahrt. Das ist auch für das Heilgewissen wichtig. Denn was sagt die Schrift? In ihm, in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Denn durch ihn, Christus, haben wir beide, also sowohl gläubig gewordenen Juden als auch Nichtjuden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Soweit zur Gottheit. Der Grund, weshalb ich sie hier angesprochen habe, ist, weil es so auch vorgegeben ist vom Brief, vom Schreiber des Briefes, vom Autor, von Gott selbst. Und wenn du da sitzt und sagst, Mensch, das wusste ich schon alles, so erinnere dich schon darin oder daran, an dem, was ich vorhin gesagt habe. Seht diese Predigt als Erinnerung, als Ermutigung. Der Gläubige, die Gemeinde. Weshalb haben wir von dem gesprochen, worüber ich jetzt gesprochen habe? Und was hat es mit dem heutigen Tag zu tun? Wir haben die göttliche Dimension betrachtet. Jetzt wollen wir die menschliche Dimension betrachten, die Dimension des Gläubigen, der Gemeinde. Nun, nachdem Paulus nun das gezeigt hat, worüber ich gesprochen habe, und er bewiesen hat, dass auch Nichtjuden, welche an Christus glauben, miterben, Mitglieder am gleichen Leib und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium sind, und somit, dass die im Brief genannte Gemeinde, die weltweite, aus Juden und Nichtjuden Christen bestehend gemeint ist, was passiert dann? Wir merken, dass ab quasi dem 4. Kapitel etwas anderes geschieht. Paulus konzentriert sich jetzt auf die Auswirkung des Gesagten, nämlich der stattgefundenen Erlösung, der Stellung und der Berufung in Christus Jesus auf den Gläubigen, auf sein Leben, auf sein Wandeln, als Einzelperson, aber auch als die weltweite Gemeinde. Das ist das, was Paulus tut, ab dem 4. Kapitel. Und zwar warum? Weil er zuvor das Fundament gelegt hat, die Grundlage für das, was er eben danach sagt, für das, was eben von euch, von mir erwartet wird von Gott. Also sprich nicht von ungefähr, weil die Logik ist, weil eben das so ist, weil eben das geschehen ist, weil eben das eine Tatsache ist, deshalb sollte man dies und jenes erwarten. Deshalb sollte es so und so laufen. Als logische Schlussfolgerung, als logische Konsequenz von dem, was eben geschehen ist, wovon wir alle gehört haben. Was zeigt Paulus auf? Paulus zeigt auf, was wir ohne Gott und Christus waren. Was waren wir ohne Gott und Christus? Was waren wir? Verlorene Sünder, genau. Tod in den Vergehungen, Kinder des Zornes Gottes, der auf uns wartete. Wir waren fern von Gott, wir waren Sklaven des Fleisches. Das waren wir alle, ohne Ausnahme. Auch wenn du meinst, Mensch, so schlimm war ich nicht, meinst du. Was zeigt aber Paulus dann auf? Er zeigt auf, was wir in Christus Jesus geworden sind. Und was sind wir in Christus Jesus? Lebendig? Kinder des Wohlgefallens? Nahe geworden? Diener des lebendigen Gottes? Als ein heiliger Tempel im Herrn? Eine Behausung Gottes im Geist? Darum habe ich mich so gefreut, als die Jugend eben dieses Lied gesungen hat. Ich habe mich sehr gefreut. Ich sage, super, das ist alles eben gut für die Predigt. Ja, ich fand es super. Und so lasse ich mich gerne von Gott überraschen. Und versuche eben auch zu antworten, indem ich die Predigt so und so lenke. Also, das ist das, was wir in Christus geworden sind. Ich komme bald zum Ende, keine Sorgen. Weil dem so ist, wird logischerweise und verständlicherweise vom Gläubigen erwartet, dass es nun einen klaren Unterschied gibt. Das ist doch logisch. Es wird eben erwartet, weil dem so ist, dann erwartet man, einen klaren Unterschied. Zwischen aber was? Zwischen dem alten, natürlichen Menschen und dem neuen in Christus. Zwischen der alten Gesinnung und der neuen Gesinnung. Zwischen dem alten Lebenswandel und dem neuen. Zwischen der Welt da draußen und dem zur Gemeinde Christi gehörenden Menschen. Diesen klaren Unterschied wird erwartet, wird auch von Gott gefordert. Und zwar klar und deutlich. An einer Stelle, nämlich in 2. Korinther 6, steht was geschrieben? Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, und da spricht jetzt Gott selber, und wir sagten, er ist die höchste Instanz. Wir sagten, er ist der Allmächtige. Wir sagten, er ist der allein wahre Gott. Und er spricht und sagt, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit in der Furcht Gottes vollenden. Doch wie geschieht sowas, von dem jetzt geredet ist? Solches beginnt durch die Erneuerung im Geist der Gesinnung, im Anziehen des neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der Beginn. Dieser Mensch ist da in Christus eine Behausung Gottes im Geist, was besagt, dass der Gläubige, das wisst ihr, in Christus selbst als Einzelperson ein Tempel Gottes ist, da Gott durch seinen Geist in ihm wohnend, genauso wie die gesamte weltweite Gemeinde wiederum ein Tempel Gottes im Herrn in Christus ist. Weil nun es so ist, darum bilden die einzelnen Gläubigen, die einzelnen örtlichen Gemeinde weltweit den Tempel Gottes, dessen Wachstum vom Eckstein, das habt ihr vorhin gesungen oder haben wir gesungen, ausgeht, nämlich Christus Jesus. Lieber Claude, das wissen wir alles. Im Tempel Gottes ist Gott gegenwärtig. Im Tempel Gottes sitzt Gott auf dem Thron. Und seine Ordnungen und Rechtsbestimmungen sind die allein geltenden. Gottes Wille ist für alles bestimmend. Seine Herrlichkeit und Ehre ist das Ziel. Wie wir es auch am Anfang der Predigt klar und deutlich gesehen haben. So soll es auch in jedem Einzelnen von uns sein, in jedem Einzelnen von euch sein, in jeder Gemeinde, so auch hier zu Liebstadt. Darum muss das Fundament eines jeden Christen, einer jeder Gemeinde, Christus sein. Und das Baumaterial, die Speise, Gottes Wort sein. Denn ihr, gemeint ist wir, seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Darum wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Natürlich können wir hier heute alles reden. Doch wenn wir draußen sind, wer weiß, was passiert in meinem Leben, in deinem Leben, im Leben von Handy, von den Kindern. Wer weiß es? Keiner kann es genau sagen. Aber eins können wir immer tun. Wir können immer versuchen zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist bei dem, was wir tun. Und woran hat Gott wohlgefallen? Woran hat Gott wohlgefallen? Woran hat Gott wohlgefallen? An Gehorsam. In der Tat. Kann man nachlesen in 1. Samuel 15, 22 bis 23, das sagt Samuel zu Saul. Hat der Herr mehr Lust an Schlachtopfer und Brandopfer als darin, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Sagt er ganz klar. Daran und darin hat Gott gefallen. Paulus appelliert deshalb seinen Leser, den Heiligen Geist Gottes, mit welchem wir versiegelt worden sind, nicht zu betrüben, was geschieht durch Ungehorsam Gott gegenüber. Er fordert uns stattdessen eben auf, Nachahmer Gottes zu sein und in der Liebe zu wandeln, dies nach dem Vorbild Christi Jesu. Und jetzt kommen wir eben zu uns. Nach dem Vorbild Christi Jesu, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Es wird unruhig, man möchte zu Ende kommen, verstehe ich vollkommen klar. Und zum Ende kommen wir auch. Das, was Christus getan hat, worüber wir reden, tagtäglich, jeden Sonntag neu, jede Woche. Warum hat Christus das getan? Uns zuliebe, gewiss. Es war auch gehorsam dem Vater gegenüber. Sagt uns so die Schrift. Denn er hat in allem, in dem, was er litt, als Sohn gehorsam gelernt. Sagt man von Christus. Es war auch Ausdruck seiner Liebe und Unterordnung dem Vater gegenüber. Und was sagt Christus dazu? Er sagt, kommt her zu mir. Kommt her, ihr hier, wir alle, kommt her zu mir. Alle ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber was bedeutet Sanftmut und Demut? Jetzt seid ein bisschen gefordert. Was bedeutet das? Sanftmut und Demut. Denn diese zwei Wörter unter anderem sind sehr wichtig, um Christi Handlungen zu verstehen. Und wären auch für uns sehr wichtig dann. Was bedeuten die, diese zwei Worte, von denen Christus sagt, ey, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, lernt von mir. Was bedeuten die? Nun, sanftmütig zu sein, das ist nach Christi Definition, es ist die innere Haltung, in allem mit Gottes Willen einverstanden zu sein. Es ist das Wohlwollen der Seele Gott gegenüber. Das ist das, was Sanftmut bedeutet nach göttlichen Definition. Nicht nach unserer menschlichen Definition, sanftmütig, oh, der ist so sanftmütig, der ist nie gewalttätig, der ist so oh, niedlich und immer ruhig und so weiter. Das ist nicht das, was Gott meint damit. Das ist auch nicht das, was Christus hier meint. Christus meint hier mit sanftmütig eben die innere Haltung, mit allem in allem mit Gottes Willen einverstanden zu sein. Und demütig bedeutet eben die gesunde Erkenntnis der vollkommenen Abhängigkeit zu Gott und der Anerkennung dessen, dass er, Gott, der Allerhöchste ist und ihm alles und jeden untergeordnet ist. Das ist die Bedeutung von demütig. Wenn wir dann diese sanftmütig sein und demütig zusammennehmen, also diese zwei Merkmale, dann ergibt sich, dass Jesus selbst stets seiner Abhängigkeit vom Vater bewusst und stets mit seinem Willen einverstanden war und sich diesem demzufolge immer untergeordnet hat, uns zum Vorbild. Das ist das, was eben wir sehen. Das ist der Grund, weshalb er das sagt, Leute, kommt und lernt von mir. Ich bin immer mit Gottes Wille einverstanden. Ich bin mir meiner Abhängigkeit zu Gott bewusst und darum unterordne ich mich auch. Und er sagt, lernt von mir. Und deshalb machte er sich zu nichts und wurde wie ein Knecht und starb am Kreuz für unsere Sünden. Obwohl er in Gestalt Gottes war. Obwohl er eben König ist. Der Herr aller Herren, der König aller Könige. Nun, warum spreche ich das jetzt zum Ende? Und was hat es jetzt zum Ende mit uns zu tun, mit dieser Gemeinde hier? Weil eben diese Gesinnung, die in Christus Jesus war, von uns, seine Kinder, gefordert wird. Dass wir eben diese Sanftmut haben, dass wir in allem mit Gottes Willen einverstanden sind. Egal, was Gottes Wille bedeutet. Es ist einfach, wenn Gottes Wille in unseren Augen schön erscheint. Wenn es Freude bewirkt, wenn es mir zwei Wochen Urlaub spendiert, ja, da sind wir schön dabei. Aber wenn Gottes Wille bedeutet zwei Jahre Leid, wenn Gottes Wille bedeutet keine Anerkennung, wenn Gottes Wille bedeutet einfach Frustration, sind wir auch damit einverstanden oder murren wir die ganze Zeit? Und diese Gesinnung Christi auch eben, die seine Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein, und sich eben unterzuordnen, wird eben besonders auch für den Umgang miteinander gefordert. Wie geschrieben steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Lernt von Christus, der so hoch war und sich dort so erniedrigt hat. Diese Gesinnung ist für die gesunde Funktion seiner Gemeinde unabdingbar. Darum wird sie im Epheserbrief angesprochen. Dann geht Paulus von dem, was er gesprochen hat, und geht jetzt plötzlich von der Gemeinde hin zur Familie und spricht auch Dinge dort an und sagt nicht nur, dass man sich untereinander unterordnen sollte in der Gemeinde, geht auch in die Familie und sagt, Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, weil auch die Familie ein Abbild dessen, was Christus und seine Gemeinde ist. ein Ort, wo Gott auch gegenwärtig sein sollte und sich widerspiegeln sollte, nach der Ordnung, die Gott vorgegeben hat. Darum, sagt er auch, weil dem so ist und nach der Schöpfungsordnung, ihr Frauen, ordnet euch eure Männer unter in der Furcht Christi, und zwar in allem. Er sagt dann auch, Männer, aus eben diesem Grund, von dem, was ich gesprochen habe, von diesem neuen Menschen, der in Christus geschaffen worden ist, liebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Und wir haben gesehen, er hat uns geliebt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und mit dieser Liebe, mit diesem Sinn Gottes, sollen die Männer auch im Sinn Christi ihre Frauen lieben, wie sich selbst, wie Christus seine Gemeinde, selbstlos zur Verherrlichung Gottes. In Christi Sinn. Er sagt auch weiter, Kindern sollen die Eltern ehren. Er sagt aber auch, Eltern, Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn. Und da müssen die Eltern besonders aufpassen. Weil, warum? Weil alles das spielt eine Rolle darüber, wie eine Gemeinde wächst. Wenn daheim das nicht funktioniert, das wird sich auswirken auf die Gemeinde. Wenn in der Ehe das nicht funktioniert, das wird sich auswirken auf die Gemeinde. Die anderen werden schlechte Vorbilder haben, schlechte Beispiele haben, und das wird die gesunde Funktion der Gemeinde eben beeinflussen. Darum seht ihr, geht Paulus von diesem Fundament aus, der er so ausführlich mit viel Theologie gezeigt hat, und arbeitet sich bis hin zu dem kleinsten, zu der kleinsten Einheit, zu der Familie, und zeigt da, wie es zu sein hat. Damit eben diese Gemeinde, sei es daheim als Einzelne, als Familie, hier eben Gott widerspiegelt, Gott gegenwärtig ist. Und das ist das Ziel, die Verherrlichung Gottes. Ich bin seit Freitag da und ich habe die Zeit genossen, mit Einzelnen von euch Gemeinschaft zu haben. Zu sehen, wie ihr zueinander steht, zu sehen, wie ihr einander lebt, liebt und helft, wie ihr euch engagiert für die Sache Gottes. Ich habe es genossen. Ich war sehr froh darüber, schon am Freitag gekommen zu sein. 30 Jahre christliche Gemeinde Liebstadt. Zu wem bekennt sich diese Gemeinde durch ihr Wandel? Zu Gott oder zur Welt? Was hält Gott wohl von dieser Gemeinde und von seinen einzelnen Mitgliedern? Welche Anerkennung, welche Ehre, welches Gewicht bekommt Gott in dieser Gemeinde? Hier, jetzt. Welches Ziel verfolgt die christliche Gemeinde Liebstadt? Behält sie das Ziel vor Augen? 30 Jahre christliche Gemeinde Liebstadt. Auf welchem Weg oder auf welchem Kurs befindet ihr euch? Und wo wird die Gemeinde in 10 Jahren sein? Beim nächsten Jubiläum. Wem wird die Gemeinde ähnlich oder ähnlicher geworden sein in 10 Jahren? Der Welt oder Christus? Über heute kann man sich rühmen. Aber werden wir uns auch übermorgen rühmen können? Wenn wir in 10 Jahren, so Gott will und wir leben, rückblickend betrachten, werden wir auch zufrieden sein mit dem, was geworden ist. Und da sind nicht nur die Älteren gefordert, sondern auch insbesondere die jüngere Generation. Seid ihr in besonderer Art und Weise gefordert, das, was ihr gehört habt, das, wovon ihr wisst, mitzunehmen und zu behalten. Darum ende ich die Predigt mit diesen Versen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Frieden den Brüdern und Schwestern natürlich und Liebe mit Glauben und von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. In Unvergänglichkeit. Nicht nur nach 30 Jahren, nach 40, nach 50, wie auch immer. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Wäret ihr einverstanden, wenn ich jetzt abschließe und den Punkt setze an dieser Stelle? Ja, oder? Ich aber nicht. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jetzt bin ich einverstanden.